Ich darf mich sehr herzlich für die Einladung bedanken, hier sprechen zu dürfen. Professor Sinzinger hat es schon eingehend erwähnt, die Aspirinresistenz tritt unter vielen Gesichtern sozusagen auf, einerseits aus Sicht des Labors, andererseits aus Sicht der Klinik, und die Nomenklatur sozusagen ist unklar, was ist Aspirinresistenz wirklich? Ist Aspirinresistenz nur ein Laborphänomen oder ist Aspirinresistenz ein klinisches Syndrom? Ich würde eher sagen, das Auftreten von vaskulären Ereignissen unter Aspirin sollte besser als Therapieversagen und weniger als Aspirinresistenz bezeichnet werden. Aber darauf werde ich noch in meinem Vortrag zu sprechen kommen. Wenn man über Aspirin spricht, dann kommt man nicht um dieses Cartoon hinweg. Professor Sinzinger hat das schon besprochen. Ich möchte das noch einmal kurz mit Ihnen besprechen. Durch Phospholipasen wird im Thrombozyten, aus den Thrombozyten Arachidonsäure freigesetzt. Diese wird über die Zyklooxygenase in die Endoperoxide, Prostaglandin G2 und H2, umgewandelt, schließlich durch die Thromboxan-Synthase in Thromboxan A2. Und dieses Thromboxan A2 hat plättchenaktivierende Wirkung und führt auch zur Plättchenaggregation und zur Vasokonstriktion. Die Metaboliten sind das Serum Thromboxan B2 und, wie schon gezeigt, Metaboliten, die man im Harn bestimmen kann. Und Aspirin hemmt eben irreversibel diese Zyklooxygenase und dadurch ist dieser Pathway inhibiert und es kommt zu einer verminderten oder gehemmten Thromboxan-Synthese. Ein paar Worte zur Dosis. Es konnte gezeigt werden, dass 325 Milligramm Aspirin, das ist die übliche Dosis in den englischsprachigen Ländern, zu einer nahezu vollständigen Hemmung der Thromboxan-Synthese führt. Wie gesagt, diese Hemmung ist irreversibel und erst durch Neueintreten von Thrombozyten in die Zirkulation, die dann nicht gehemmt sind, kommt es wieder zur langsamen Bildung von Thromboxan. Das braucht sehr lange, ungefähr 7 bis 10 Tage, und dann ist die Aspirinwirkung weg. Wir wissen auch, dass sehr geringe Dosen von Aspirin, ungefähr 30 Milligramm pro Tag, kontinuierlich eingenommen, zu einer über 95-prozentigen Thromboxan-Hemmung führen. Und man nimmt eben an, dass diese über 95-prozentige Thromboxan-Hemmung notwendig ist, um vaskuläre Ereignisse zu verhindern. Noch einmal zur Situation Aspirinresistenz im Labor. Meine Definition geht dahin, dass Aspirinresistenz im Labor dadurch charakterisiert ist, dass es zu einer fehlenden oder inkompletten Hemmung von Labortests kommt, die Zyklooxygenase abhängig sind. Und diese Tests möchte ich Ihnen dann noch im Einzelnen vorstellen und ihre Wertigkeit besprechen. In der Klinik sehe ich eher den Begriff Aspirinresistenz nicht angebracht, sondern würde mich eher auf den Begriff Therapieversagen beschränken. Es gibt ja kein Medikament, das hundertprozentig wirksam ist. Wenn Sie die Antihypertonika oder andere Medikamente betrachten, so gibt es auch hier Therapieversagen, genauso wie beim Aspirin. Und es wäre vermessen zu erwarten, dass eine Substanz wie das Aspirin nicht durch Therapieversagen auch betroffen ist. Die Aspirinresistenz im Labor, und ich habe hier die Aufgabe, aus der Sicht der Plättchenfunktion zu sprechen, ist relativ häufig, beziehungsweise es gibt verschiedenste Arbeiten, die unterschiedlichste Prävalenzen zeigen, zwischen 5 und 60%. Das hängt ab, welches Testverfahren Sie verwenden. Und die meisten Studien, und es gibt davon viele, zahllose Studien, sind methodisch nicht wirklich adäquat. Es sind meistens sehr kleine Patientenserien, die in diesen Studien untersucht werden. Die Studien sind nicht kontrolliert in der Regel. Und das, was besonders wichtig ist, ist, dass meistens die Compliance der Patienten oder der Probanden nicht wirklich nachgewiesen wird und wir im Grunde nicht wissen in diesen Studien, ob die Probanden und Patienten überhaupt das Aspirin genommen haben oder nicht. In den wenigsten dieser Studien finden sich Daten über die Salicylatspiegel. Ich gehe jetzt mit Ihnen einige Tests durch. Die Blutungszeit ist der älteste Test in der Blutgerinnung überhaupt und er ist aspirinempfindlich. Wenn man Aspirin nimmt und die Blutungszeit macht, dann ist die Blutungszeit oft verlängert, aber nicht immer. Die Blutungszeit ist mittlerweile obsolet. Sie ist untersucherabhängig, schwer reproduzierbar, von vielen Dingen abhängig, die mit Aspirin im Grunde nichts zu tun haben. Ein Test, den man im Grunde verlassen hat. Der Goldstandard der 70er, 60er, 70er Jahre zur Bestimmung der Thrombozytenfunktion und der Wirkung von Aspirin auf die Thrombozytenfunktion waren die Plättchenaggregationen und hier vor allem die Plättchenaggregation mit Arachidonsäure. Ich zeige Ihnen hier für die, die vielleicht nicht mit Thrombozytenaggregationen, das werden wahrscheinlich einige sein, vertraut sind, das Prinzip, was spielt sich bei Thrombozytenaggregationsuntersuchungen ab. Sie haben hier plättchenreiches Plasma. Sie sehen, dass dieses plättchenreiche Plasma, das funktioniert nicht wirklich, also in der oberen Abschnitt eine trübe Suspension darstellt und die Lichtdurchgängigkeit sehr gering ist. Wird jetzt im unteren Teil des Bildes dann Arachidonsäure oder ein anderes Stimulans zugesetzt, dann kommt es zur Aggregation dieser Thrombozyten, die Lichtdurchlässigkeit steigt und Sie können das mit einem Rekorder feststellen. Ein relativ einfacher Test, aber er ist nicht so einfach, wie es hier ausschaut. Darauf komme ich noch zurück. Der zweite Test, den ich besprechen möchte, das ist ein Test, der erst in den letzten Jahren sehr aktuell geworden ist und Einzug auch in die Routinelabors gefunden hat, obwohl die Evaluation dieses Tests nicht wirklich sehr umfangreich ist. Das ist der Platelet Function Analyzer. Sie sehen hier dieses Gerät, Sie sehen hier zwei Cartridges, also zwei Kanülen, zwei Kartuschen, die hier verwendet werden. Das Prinzip ist hier dargestellt, es wird Blut durch eine Kapillare angesaugt und kommt hier in ein Gehäuse, in dem sich eine Membran, die mit Kollagen überzogen ist, befindet. Es wird das Blut hier durch diese Öffnung durchgepresst. Es gibt zwei Systeme, entweder ist dieses Kollagen mit Epinephrin versehen oder mit ADP. Es kommt hier zur Thrombozytenaggregation und zum Verschluss dieser Öffnung und die Zeit, die es braucht, bis diese Öffnung verschlossen ist, die ist sozusagen das Testergebnis. Bei Aspirin ist typischerweise der Test mit dem Epinephrin verlängert und der Test mit dem ADP. Sie kriegen da zwei Werte, einen für Epinephrin, einen für ADP, ist normal. Und dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, die Aspirinwirkung zu bestimmen. Das ist die Thromboxanbestimmung. Sie können Thromboxan relativ einfach im Serum mit einem Radioimmunoassay oder mit einem ELISA bestimmen. Und Sie können wesentlich aufwendiger Metaboliten von Thromboxan B2 im Harn bestimmen. Ich möchte Ihnen im Grunde jetzt nur zwei Tests von den zwei Untersuchungen von diesen vielen, vielen Publikationen zeigen. Das sind Publikationen, die erst in den letzten Jahren entstanden sind und von der Methodik her wahrscheinlich am besten sind. Das ist die Untersuchung der Aspirinresistenz bei normalen Probanden, eine italienische bzw. eine holländische Arbeitsgruppe. Und es wurden hier 96 Probanden mit dieser niedrigen Dosis, die wir ja verwenden, 100 Milligramm Acetylsalicylsäure pro Tag, über eine Woche behandelt. Und es wurden eine Reihe von Thrombozytenfunktionstests durchgeführt, Aggregationen, die TFA-100-Untersuchung. Es wurde auch Serumthromboxan gemessen. Und Sie sehen hier das Ergebnis, blau für den Platelet Function Analyzer und grün für die Thromboxanbildung. Und Sie sehen, dass nur bei einem einzigen Patienten von 96 Thromboxanwerte gemessen wurden, die über einer 95-prozentigen Hemmung sind. Also ein einziger Patient hatte höhere Thromboxanwerte, alle anderen Patienten, 95 der 96 Patienten, hatten eine Hemmung mehr als 95%. Man hat diesen einen Patienten, der trotz Aspirin, nachgewiesener Aspirineinnahme, normale Thromboxanwerte, hat untersucht nach allen Regeln der Kunst, der hatte auch normale Blättchenaggregationen, der hatte eine normale Zyklooxygenase, die hat man nach allen auch molekularbiologischen Regeln der Kunst untersucht. Man ist im Grunde nicht drauf gekommen, warum dieser Patient wirklich eine Proband wirklich eine Aspirinresistenz hatte oder nicht. Und im Blau der PFA 100 und Sie sehen, dass bei ja, fast 30% der Probanden diese Untersuchung völlig normal war. Dass also die Aspirinwirkung durch die Bestimmung, durch den Test mit dem PFA 100 nicht erfasst wurde. Ob das jetzt eine wirkliche Aspirinresistenz ist oder ob das nur ein Charakteristikum des Testsystems ist, das werden wir dann vielleicht kurz noch besprechen. Das ist eine Studie bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit und da wurden über 300 Patienten mit der in Amerika üblichen Dosis mit 325 Milligramm pro Aspirin pro Tag untersucht und es wurden wiederum Aggregationen und der Platelet Function Analyzer durchgeführt. Und Sie sehen hier links die Aggregationen bei ungefähr 7% der Patienten waren trotz Aspirin sowohl die ADP-induzierte als auch die Arachidonsäure-induzierte Aggregation nachweisbar. Die wurden als Non-Responder in dieser Publikation bezeichnet und bei über 20% war einer der beiden Tests nachweisbar. Die wurden als Semi-Responders bezeichnet und wiederum bei einem relativ großen Anteil war die PFA-100-Untersuchung völlig normal. Zur Wertigkeit dieser Labortests. Wer einmal selbst Thrombozytenaggregationsuntersuchungen durchgeführt hat, und ich habe leider, oder Gott sei Dank, sehr viele von denen durchgeführt. Ich durfte noch an dem Originalgerät von Professor Born in den 80er Jahren meine Untersuchungen durchführen, der weiß, wie schwierig Thrombozytenaggregationsuntersuchungen sind, wie viele Variablen da hineinspielen. Unkontrollierbare präanalytische Einflüsse, die vom Patienten oder vom Probanden abhängen, die von der Präparation der Thrombozyten abhängen, eine massive Untersucherabhängigkeit, je vorsichtiger man mit diesen Thrombozyten umgeht, umso besser sind natürlich die Resultate. Diese Thrombozytenaggregationsuntersuchungen widerspiegeln in keiner Weise die In-vivo-Situation. Wir haben keine rheologischen Veränderungen. Diese ganzen Untersuchungen werden in Abwesenheit von anderen Blutzellen durchgeführt. Es ist extrem schlecht reproduzierbar und sicher auch von Thromboxan-unabhängigen Einflüssen abhängig. Was den PFA 100 betrifft, so ist der große Nachteil dieser Methode, was jetzt die Untersuchung der Aspirinresistenz betrifft, dass er von vielen Faktoren, die Thromboxan unabhängig sind, beeinflusst wird, vor allem von den Willebrand-Spiegeln. Je höher die von Willebrand-Spiegel sind, umso mehr Einfluss haben sie auf diese Verschlusszeiten und hohe Willebrand-Spiegel können die Aspirinwirkung überspielen. Daher ist diese Untersuchung sicher unspezifisch und nicht brauchbar zur Detektion einer Aspirinresistenz, in meinen Augen jedenfalls. Der Goldstandard ist das Thromboxan, die Thromboxanbestimmung im Serum. Damit kann man Aspirinresistenzen feststellen, man kann damit Probanden oder Patienten identifizieren, die eine Aspirinresistenz jedenfalls im Labor haben. Da gibt es aber allerdings nur sehr, sehr wenige Publikationen und ich möchte auch ein Fragezeichen hinten anstellen. In einigen Reviews, die wirklich von sehr guten Leuten publiziert wurden, wird das als True Aspirin Resistance dann definiert, wenn eben trotz Aspirin Thromboxan nachweisbar ist. Ist labortechnisch aufwendig und teuer und in der Routine wahrscheinlich nicht umsetzbar. Noch einige Worte zu den Ursachen der Aspirinresistenz. Professor Sinzinger hat es kurz angesprochen schon. Wahrscheinlich die häufigste Ursache der Aspirinresistenz ist die Nichteinnahme des Aspirins, die ist die mangelnde Compliance und wir wissen aus Studien, dass 30-40% der Patienten das Aspirin gar nicht nehmen. Also die sind einmal definitionsgemäß aspirinresistent, weil sie das Aspirin ja gar nicht einnehmen. Es gibt interessante Daten, dass die gleichzeitige Einnahme nicht-steroidaler Antirheumatika, und das ist fürs Ibuprofen gezeigt, interferieren können mit dem Aspirin, um die Bindung an die Zyklooxygenase, da haben Sie hier die Daten. Sie haben hier links die Daten für das Ibuprofen. Sie haben im linken oberen Bild die Serumthromboxan-Werte, die auf der Y-Achse Prozent Inhibierung und auf der X-Achse die Zeit nach Einnahme. Das sind Patienten, die 6 Tage sowohl mit Aspirin als auch mit Ibuprofen, beziehungsweise Probanden, die 6 Tage mit Ibuprofen und mit Aspirin behandelt worden sind. Und die schwarzen Säulen widerspiegeln die Gruppe, die Aspirin vor Ibuprofen bekommen hat, und die weißen Säulen repräsentieren die Patienten, die Ibuprofen zuerst und dann Aspirin bekommen haben. Und Sie sehen, dass jene Gruppe, die Ibuprofen zuerst bekommen hat und wenige Stunden später dann das Aspirin bekommen hat, nach 24 Stunden nur mehr eine 50-prozentige Hemmung der Thromboxansynthese hatten. Und wenn Sie das unten dann anschauen, das sind die Aggregationen, sonst haben nach 24 Stunden diese Patienten eine völlig normale Arachidonsäure-induzierte Aggregation gehabt. Das heißt, die vorhergehende Einnahme von Ibuprofen vor Aspirin bewirkt, dass es sich offensichtlich eine Aspirinresistenz entwickeln kann, jedenfalls im Labor. Es gibt dann noch einige andere Hypothesen, die weniger bewiesen sind und im Grunde nur Denkmodelle sind, warum es zu einer Aspirinresistenz kommen kann. Beschleunigter Thrombozyten-Turnover, es kommen also vermehrt durch Aspirin nicht gehemmte Thrombozyten in die Zirkulation. Es kann Thromboxan auch sozusagen mit Umwegen unter Ausschaltung der Zyklooxygenase gebildet werden. Aus anderen Blutzellen, aus Monozyten, aus Makrophagen, kann über die Zyklooxygenase 2 Prostaglandin-Endoperoxide entstehen und die dann dort zur Thromboxanbildung und zur Plättchenaggregation und Aktivierung führen. Und es kann auch der direkte Weg sozusagen theoretisch auftreten, dass aus den weißen Blutzellen, aus Monozyten und aus auch Makrophagen unter Umgehung sozusagen der zoothrombozytären Schiene Thromboxan gebildet wird, das dann plättchenaktivierend wirkt. Schließlich und endlich gibt es auch das Denkmodell, dass es Defekte bei der Zyklooxygenase geben könnte. Dafür gibt es aber im Moment noch keine Hinweise auf irgendwelche Mutationen, die die Zyklooxygenase beeinflussen könnten. Die große Frage ist, was bedeuten diese ganzen Labortests? Haben diese Labortests irgendwie einen Sinn oder einen prädiktiven Wert auf die klinische Aspirinresistenz, also auf das Therapieversagen hinzuweisen? Da sind wir leider noch nicht sehr weit oder eigentlich erst in den Anfängen. Es gibt im Grunde nur 2 Studien, die ich gefunden habe, aber vielleicht werden meine Nachredner da noch konkreter eingehen, wo das untersucht wurde. Und das ist für mich die beste Studie von Eichelbohm in Circulation im Jahr 2002. Der hat untersucht die Ausscheidung von Thromboxan B2-Metaboliten im Harn bei Patienten, die unter Aspirin standen, und hat ihn in Bezug gesetzt zum Risiko, zum Wiederauftreten von Herzinfarkt, Schlaganfall oder kardiovaskulären Tod. Und Sie sehen, dass jene Patienten, die niedrige Thromboxan-Metabolitenspiegel im Harn hatten, das ist die Gruppe links mit dem relativen Risiko von 1, im Vergleich zu den Patienten mit den hohen Spiegeln eine ungefähr 50-prozentige Risikoreduktion hat. Mit anderen Worten, die Patienten mit den hohen Thromboxanspiegeln im Harn hatten ein doppelt so hohes Risiko, vaskuläre Ereignisse zu erleiden, und dieses Risiko steigt, wie Sie sehen, graduell an. Und das ist eine 2. Studie, die ich gefunden habe, die auch nicht sehr alt ist, vor einigen Jahren publiziert aus der Cleveland Clinic, das ist also das Herzzentrum in den Vereinigten Staaten. Das sind Patienten mit koronarer Herzkrankheit, bei denen, die wurden prospektiv verfolgt, und zum Zeitpunkt des Einschlusses wurden Plättchenaggregationsuntersuchungen gemacht, und jene Patienten, und es waren nur sehr wenige, es waren nur 17 Patienten, die eine Aspirinresistenz im Labor hatten, also eine nachweisbare Blättchenaggregation trotz Aspirin hat ein dreifach höheres Risiko, in weiterer Folge ein kardiovaskuläres Ereignis zu erleiden, als jene Patienten, bei denen die Aggregationen nicht nachweisbar waren. Aber Sie sehen, an der Zahl der Patienten und vor allem an der Kurve des Kaplan-Meier-Plots in dieser kleinen Gruppe, dass das keineswegs überzeugende Daten sind. Und ich würde aufgrund dieser Studie nicht wirklich zu diesem Vorgehen raten. Ich bin schon am Ende meiner Ausführungen. Hat es einen Sinn, Plättchenaggregationsuntersuchungen zu machen, um jene Patienten zu erfassen, die möglicherweise eine Aspirinresistenz haben und dann von einer anderen Therapie profitieren würden? Ich bin der Meinung dieses Konsensus, dieser Konsensuskonferenz der ISTH, die sagt, dass other than in research trials, it is not currently appropriate to test for aspirin resistance in patients or to change therapy based on such tests. Also wir sind im Moment sicher nicht so weit, routinemäßig irgendwelche Tests durchzuführen und aufgrund dieser Tests eine klinische Aspirinresistenz zu vermuten und den Patienten womöglich anders zu behandeln. Aber ich glaube, das wird heute noch Thema der Vorträge und der Diskussion sein. Danke vielmals.